Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, frohes neues Jahr, würde ich mal sagen. Heute haben Stefan und ich vom Spielkulturerbe das Glück, mit euch über ja alles zu sprechen, was im letzten Jahr passiert ist und was uns im neuen Jahr erwartet. Und jetzt habe ich es schon gesagt, der liebe Stefan ist da. Hallo Stefan.
Hallo Alex, hallo da draußen, hier ist der Stefan.
Ja, danke dir, dass du das mal gesagt hast. Ich habe einfach eiskalt gesagt, ich. Und gut, als Frau in der KritikerInnen-Szene reicht das schon fast. Aber ja, hi, hier ist die Alex. Und heute sind wir als Spielkulturerbe-Bundle sozusagen am Start und haben uns gedacht, naja, wenn schon Januar ist und wir haben ja auch tatsächlich Silvester und deinen Geburtstag am 1.1. zusammen verbracht und dann sogar noch einen Teil des 2.1., weil wir uns gedacht haben, wir lassen das neue Jahr zusammen einstimmen und das alte zusammen ausklingen und jetzt machen wir das Ganze nochmal on record. Bist du denn schon bereit, das letzte Jahr loszulassen?
Aber sowas von, das letzte Jahr war schön insgesamt. Aber sehr aufregend und man guckt auch immer gerne nach vorne. Also wir haben viel letztes Jahr erlebt, aber ja. Ich bin auch gespannt, was nächstes Jahr kommt. Also im Prinzip dieses Jahr. Wir haben ja jetzt schon 2026 und da geht es auch wieder heiß her. Wir haben ja wieder viele Events, jetzt so aus der Blogger-Kritiker-Szene steht am Anfang des Jahres ja immer die Spielwarenmesse in Nürnberg an. Ja. Die für uns irgendwie so ein kleines Highlight wird, von meiner Erfahrung her jetzt wohl ein immer kleineres Highlight wird für die Blogger, weil immer weniger Leute quasi hinkommen, weil die News, die da zu hören sind, kriegt man ja auch so tatsächlich mit. Aber es ist immer noch ein Highlight und dann kommen ja die folgenden Messen und Veranstaltungen, wo wir sind und versuchen das ja auch in die Spielerschaft rüberzutragen.
Ja, ich freue mich schon total jetzt so, die ersten E-Mails trudeln ja ein mit den Frühjahrsneuheiten und ich gucke so neugierig und vielleicht können wir das ja als Anlass nehmen, um mal ins Thema so ein bisschen einzusteigen im Rückblick und im Ausblick. Was war denn so dein Gefühl, welche Trends letztes Jahr dominiert haben? Und von dem, was jetzt gerade so neu angekündigt ist, hast du schon ein Gefühl, wo es trendmäßig hingeht?
Also im Rückblick denke ich ja, 2025 war ja zum einen das Jahr der Stichspiele, hieß es. Oh ja. Wohl am Ende, wenn ich dann meine Statistik mir durchgeschaut habe, kein Stichspiel wirklich bei mir so richtig durchgekommen ist. Bei mir sind tatsächlich eher die Zwei-Personen-Spiele durchgekommen. Einfach auch aus der Spielerundenlage, die mir zur Verfügung stand oder die ich dann wahrgenommen habe. Ja, war das einfach der Spieltypus, der halt gut reinkam. Und da waren letztes Jahr, fand ich, viele schöne, interessante Zwei-Personen-Spiele am Start das Jahr über. Genau, also eigentlich sind die bei mir hängen geblieben. Vor allem die Stichspiele und die Zwei-Personen-Spiele. Wo ich glaube, dass die Zwei-Personen-Spiele, die waren wirklich viele. Also ich erinnere mich an ein Kosmos-Presse-Event, wo wir waren und gedacht haben, es sind ja alles nur Zwei-Personen-Spiele hier. Wir wollen jetzt was zu viert spielen, das geht gar nicht. Wir müssen uns aufteilen und Zweierrunden bilden, weil wir nach gefühlten Stunde schon alle mehr Personenspiele als zwei schon durch hatten. Also nicht ganz so krass, aber es war exorbitant viel tatsächlich. Mhm. Sonst hast du ja so einen Verlag, der ein Zwei-Personen-Spiel noch an den Start bringt, um das Genre einfach auch zu befüttern. Und jetzt hast du manchmal Portfolios gehabt, wo du in einem Verlagsportfolio zwei, drei verschiedene Zwei-Personen-Spiele am Start hattest. Und das ist halt schon natürlich interessante Entwicklung. Ob die so weitergeht, weiß ich nicht, weil ich glaube, das waren auch ein bisschen die Nachwehen von der Corona-Zeit, wo wahrscheinlich viel Zwei-Personen-mäßig getestet werden und entwickelt worden konnte. Mhm. Ob das jetzt nächstes Jahr weitergeht, das glaube ich zu bezweifeln. Ich glaube, nächstes Jahr wird es nicht so stark zwei-personen-lastig werden.
Würde ich tatsächlich auch vermuten. Auf der anderen Seite haben sich ja auch Zwei-Personen-Spiele bei einigen Verlagen jetzt ziemlich etabliert. Also wir haben ja jetzt, also wenn diese Folge online geht, darf man schon drüber sprechen. Beer and Bread kriegt ja zum Beispiel jetzt bei Deep Print einen Nachfolger mit Wine and Cheese. Und da steht ja auch, ja, im Prinzip dieses Deep Print für zwei oder for two, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob sie es auf Englisch deklarieren, auch dick und fett drauf. Und das ist ja auch für sie so eine Reihe, die sie weiterführen wollen. Also natürlich ist das jetzt nur ein Beispiel, aber es ist hier jetzt gerade für mich dominant, weil das ja direkt damit losgeht. Und Schmidt-Spiele, die ja sonst jetzt im letzten und vorletzten Jahr auch gerne mal auf eine Solo-Variante von ihren Klassikern gesetzt haben, mit Kniffel und Mensch ärgere dich nicht jeweils for one, die haben jetzt ihr Kniffel-Duell angekündigt. Also wahrscheinlich ist die Zwei-Personen-Geschichte noch nicht ganz rum.
Es ist auf jeden Fall ein starkes Genre. Das haben wir bei der Spielbox ja auch gesehen, wo ich ja das Layout mache. Und letztes Jahr haben wir dann eingeführt, dass so ein kleiner Wimpel dann an den Kritiken über Zwei-Personen-Spiele halt kommt, dass man beim Durchblätter dann gleich sieht, ah, das ist ein Zwei-Personen-Spiel mit einer großen Zwei und zwei Pöppeln drin. Und dann sieht man, ah ja, das ist für zwei Personen. Also es ist jetzt ein wiederkehrendes Genre schon klar, was wir dort auch klar deklarieren. Das machen wir auch für Solo-Games. Aber da ist es nicht so stark, dass wir in jedem Heft ein Solo-Game finden, was ausreichenden Impact hat, um eine Kritik hervorzubringen. Mhm. Aber bei Zwei-Personen-Spielen sind es mindestens zwei. Jetzt in der letzten Ausgabe waren es sogar drei. Und wenn man es sogar genau genommen hat, hatten wir in der letzten Ausgabe auch Gwent, das Brettspiel von The Witcher, dabei. Das haben wir gar nicht als Zwei-Personen-Spiel da deklariert, was eigentlich im Kern ein Zwei-Personen-Spiel ist. Aber sie haben ja draufgeschrieben, es ist ein 2-5-Spieler-Spiel, was eigentlich ein bisschen Quatsch war. Aber es ist im Kern eigentlich ein Zwei-Personen-Spiel. Da haben wir also noch mehr Zwei-Personen-Spiele in einem Heft gehabt. Und das ist ja eigentlich beim ganzen Bereich, du kannst bei jedem Verlag eigentlich hingehen und fast dem Verlag, wenn sie nicht zu klein sind und sie für das Zwei-Personen-Spiele finden.
Ja, ich frage mich so ein bisschen, ob das nur ein Phänomen ist von Corona. Ich würde schon vermuten, dass es auch was damit zu tun hat, dass du natürlich in der Spielentwicklung deutlich gezielter daran feilen kannst. Also, doof gesagt, es spart dir natürlich manche Erprobungen, die wo du vielleicht sagst, okay, in der Dreierkonstellation funktioniert es jetzt nicht so gut, dann müsste ich hier wieder die Regeln anpassen, dann müsste ich hier wieder die Regeln anpassen. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen dankbar dafür. Denn ich muss dir ehrlich sagen, man kann mich mit kaum etwas mehr abschrecken, als wenn ich eine Spieleanleitung lese, bei der es heißt 2-4 Personen zum Beispiel. Und ich möchte das zu zweit spielen, lese diese Anleitung und ganz am Ende kommt dann so ein Abschnitt, ja, und zu zweit macht ihr bitte das und das und das und das und das und das anders. Ganz krasses Beispiel ist Nunatak. Das steht jetzt wirklich seit über einem Jahr auf dem Pile of Future Happiness bei uns. Ich wollte es unbedingt spielen und dann habe ich genau dieses Erlebnis gehabt beim Lesen und dachte so, warum ist das denn dann ein Spiel ab zwei Personen? Und dann habe ich mich erstmal aufgeregt. Also, das ist jetzt überzeichnet natürlich. Nur, weil ich mir dann echt gedacht habe, das ist eigentlich auch unnötig. Und jetzt ist Nunatak natürlich schon ein paar Tage älter. Also, älter in Spielejahren gerechnet. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Entwicklung weg vom wir machen Sonderregeln für zwei Personen, sondern wir möchten eine Spielregel, die gilt für alle Personenkonstellationen, außer dass man vielleicht das Spielbrett umdreht oder dass irgendwas abgedeckt wird oder so. Damit bin ich ja fein, aber ich möchte nicht, dass sich die Regeln massiv ändern. Und dass das, glaube ich, ein bisschen dazu geführt hat, dass man dann gesagt hat, okay, dann machen wir entweder ein zwei Personen oder ein ab drei. Und interessanterweise ist ab drei nicht so ein viel besprochenes und irgendwie explizit trendiges Thema. Dabei gibt's das ja auch total viel. Aber ich glaube, das betrifft einfach nicht so viele Menschen, oder? Weil zwei Personen ist halt das, was du tendenziell meistens daheim zur Verfügung hast.
Ja, also ich hatte jetzt letztens eine Spielrunde, wo es sogar hieß, ja, drei Personen ist oftmals plötzlich der Sweet Spot von manchen Spielen, dass es halt zu viert auf einmal zu lang wird, zu zweit ist es noch zu öde und zu dritt ist es ganz genau richtig. Das hatten wir jetzt irgendwie, habe jetzt aber gerade tatsächlich kein Beispiel zur Hand. Oder vielleicht doch, also wir haben jetzt ganz viel Take Time schon gespielt. Mhm. Wo ich genau diesen Zwei-Spieler-Faktor habe, wo ich dann diese Sonderregel für zwei Spieler gelesen habe und gesagt habe, ich will das Spiel spielen, wie sie es eigentlich spielen soll und nicht so einen Scheiß machen. Was soll der Mist? Habe ich keinen Bock drauf, lass ich bleiben. Deswegen bis jetzt nur bei 3 und 4 Spielern reingegangen und das Gefühl gehabt, mit 3 Spielern kriegt man das relativ gut gelöst noch. Anspruchsvoll, aber gelöst. Und mit 4 Spielern sind wir so oft hart am Scheitern. Weiß jetzt nicht, ob man dann plötzlich so signifikant zu wenig Informationen hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber das wäre so ein Beispiel, wo ich sage, warum schreibt ihr nicht ab 3 Spieler drauf? Warum muss es denn noch eine 2-Spieler-Variante sein?
Da, für Take Time würde ich eine Lanze brechen. Das funktioniert zu zweit echt gut. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dass halt dieser Aspekt ein bisschen unberechenbarer ist. Also das für alle Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht gespielt haben, zu zweit ist der große Unterschied, ist, dass man einmal Karten runterspielt und dann nochmal neue Karten kriegt. Und normalerweise beißt du bei Take Time dein komplettes Blatt von vornherein. Das ist halt eine andere Challenge. Ansonsten funktioniert das. Ich verstehe nichtsdestotrotz diesen Wunsch zu sagen, ich möchte das Spiel so spielen, wie es gedacht ist.
Genau, warum Sonderregeln machen?
Ja.
Also Das wäre vielleicht so ein Wunsch, wenn man jetzt noch Wünsche fürs nächste Jahr äußern darf, an die Verlage. Traut euch, Spiele für explizite Spielerzahlen zu machen. Also ein Spiel für 3 Spieler, ein Spiel für 2 Spieler, ein Spiel für 4 Spieler. Dann sind auch alle schon ziemlich glücklich damit.
Ich glaube aber, dass das natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung ist, ne? Also gut, es ist ein sehr, sehr spezielles Beispiel, aber denkt man zum Beispiel an Weimar, wo einfach ganz klar ist, du brauchst diese 4, 3?
Das sind 4 Spieler. Das ist 4 Spieler. Und unter 4 Spieler geht es nicht, mit mehr Spielern geht es auch nicht, es sind 4 Spieler.
Genau. Und ich meine, es ist natürlich auch ein ganz spezielles Thema, eine ganz spezielle Länge. Und es kostet natürlich auch was, aber es ist ja schon spannend, wie sehr man sich da eben auch bemühen muss, das überhaupt zustande zu kriegen. Und ich glaube, das ist dann eine Frage des Spielniveaus. Weil ich glaube, du kannst von Kenner- und Expertenspielenden das durchaus erwarten, dass die sich extra zusammensetzen und sich diese Situation konstruieren. In der breiten Masse ist das wahrscheinlich auch wieder unrealistisch.
Ja, aber ich habe jetzt ein bisschen letztes Jahr mehr Einblick in die, sagen wir mal, breite Masse gehabt. Also ein paar mehr Leute, die wirklich zum ersten Mal spielen oder sonst halt eigentlich nur dieses typische Familienspielen. Wir spielen mal einmal im Jahr und jetzt ein bisschen häufiger mal gespielt. Die haben ja selbst meistens gar nicht so viele Spiele. Da hast du dann die Situation, man hat ein Spiel und das spielt man halt hoch und runter in der Form, dass das halt vielleicht einmal im Monat rauskommt oder vielleicht einmal im Quartal oder so. Aber selbst die haben dann teilweise doch ein paar mehr Spiele und haben dann ein Spiel, wo sie sagen, das ist unser Spiel für 4 Leute, das ist unser Spiel für 3 Leute, das ist unser Spiel, wenn wir zu zweit sind. Und dann haben die halt 3, 4 Spiele für jede Spieleranzahl so in etwa. Oder haben noch ein Partyspiel mit dabei. Und noch vielleicht ein Quizspiel. Also so die... Selbst der Normalspieler, der sagt nicht hier, ich will ein Spiel haben, was sowohl Party, Quiz, Challenge, 2 Personen, alles auf einmal kann. So weit sind die dann doch schon, dass sie, denke ich zumindest, würde ich den der Spielerschaft auch der zutrauen, dass sie schon so weit sind, das zu differenzieren, dass es nicht spieltechnisch die eierlegende Wollmilchsau in diesem Bezug gibt.
Ja, da magst du recht haben. Insofern, also ich glaube, ich wäre auf jeden Fall auch neugierig, wenn sich dein Wunsch jetzt erfüllen würde, dass mehr Spiele für bestimmte Personen zahlen. Zwar abgesehen von den 2-Personen-Spielen, ich glaube, die wird es weiterhin geben. Ich bin auf jeden Fall interessiert. Also mich würde zum Beispiel mal sowas reizen, was ausschließlich für 5 Leute ist. Wobei, ja, da sind wir. Das wird schwierig, dass das dann nicht schon wieder ein Kartenspiel oder Deduktion ist. Ne? Aber das ist eigentlich so das, was mich zum Beispiel mal reizen würde, was. So ein schöner Euro, der aber viele Leute braucht. Und der nicht dadurch exorbitant lang wird. Und das ist schwierig, aber das wäre mein Wunsch.
Da erinnere ich mich gerade an genau unsere Silvesternacht, die ausschweifend.
Das klingt jetzt.
Ja, es war wild. Oh, es war wild. Wir haben Star Wars Deckbuilding Game gespielt und das ist ja eigentlich für 2 Personen.
Ja.
Genau, 2 Personen. Jetzt gibt es die Erweiterung, The Mandalorians. Dann kommt eine 3. Fraktion dazu, dann ist es für 3 Personen. Und das Schöne an dem Star Wars Deckbuilding Spiel zu zweit ist ja, dass du innerhalb von, wenn es mal gut läuft, 20, 30, spätestens nach einer Stunde dann durch bist, hat's einen Mordspaß und alle sind glücklich. Und als wir das jetzt zu dritt in dieser 3-Spieler-Variante gespielt haben, zur kurzen Erklärung, man hat dann 3, ich sag mal so Achsen und jeder Spieler sitzt zwischen 2 von diesen Achsen und hat auf 2 Galaxienauslagen Zugriff und man kann sich gegenseitig die Planeten von jedem halt zuballern. Und es hatte dann zur Folge, dass dieses Spiel nicht 1 Stunde gedauert hat, sondern wir waren irgendwie 3 Stunden beschäftigt etwa. Ja. Also, und ich habe auch direkt eine Erklärung, warum. Du kriegst einen Punkt, wenn du halt von einem Planeten zerstört hast. Du wolltest natürlich dann nicht den gegnerischen Planeten nur so zur Hälfte runterballern und dann dein anderer Mitspieler macht dann den Rest und du hast die ganze Vorarbeit geleistet und der andere kriegt den Punkt. Also war man da so ein bisschen mäßiger unterwegs und hat gewartet, bis man den Gegner wirklich niedergeknüppelt hat und wollte das eher in einem Rutsch machen, was natürlich viel mehr Zeit benötigt, dass man das hinkriegt. Und dadurch hat das ganze Ding unfassbar lang gedauert. Hat auch Spaß gemacht, das war in Ordnung. Aber wir haben teilweise Decks komplett durchgespielt und es war halt wirklich, wirklich lange und hat viel von diesem schnellen, wir hauen jetzt schnell uns gegenseitig auf die Mütze, Star Wars Deckbuilding Game Charakter weggenommen, ist zu einem anderen Charakter gekommen, ist ein Spiel, wo ich sage, funktioniert zu dritt, kann man zu dritt machen. Aber es ist eher so ein Event-Ding. Also ich würde nicht sagen, komm, wir lassen uns jetzt jede Woche das Star Wars Deckbuilding-Spiel zu dritt spielen, sondern kommen wir uns mal wieder auf einer großen Spiele-Wochenende, wo man 3 Tage zockt, Zeit hat, dann lass uns das auch mal wieder mal machen, aber ich würde das jetzt nicht ständig rausholen. Da wäre ich lieber beim Deckbuilding-Spiel für zwei.
Da geht es mir ganz genauso tatsächlich. Ich fand auch, also das hat Spaß gemacht, absolut. Aber es war zu lang. Was interessant ist, weil es ja schon noch einen Mechanismus gab, der versucht hat, das Ganze zu beschleunigen. Zur Erklärung für alle, die die Drei-Personen-Variante noch nicht kennen. Am Anfang haben alle den, also jeder für sich, einen Startplaneten, die bei allen drei gleich sind, so ein neutraler Planet. Und der hat die Fähigkeit, dass wenn man dem Schaden macht, dann darf man eine Karte ziehen. Also wenn ich deinem neutralen Planeten einen Schaden mache, in meinem Zug, dann darf ich eine Karte mehr ziehen. Und das ist natürlich attraktiv, weil es gerade am Anfang das Deckbuilding beschleunigt und das Ganze erstmal in Gang bringt. Ich habe schneller Geld auf der Hand, Macht oder was weiß ich was. Oder auch meine neuen gekauften Karten. Nur das hat einfach nicht gereicht, um dieses ganze Spiel zu beschleunigen. Das natürlich alleine deshalb, weil da drei Personen sitzen, irgendwie länger dauert. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das bleibt für mich bestehen, dass ich mich immer noch frage, wo kriege ich mal so ein richtig cooles, also ja, ein anspruchsvolles Spiel her, was aber nicht exorbitant länger dauert mit mehr Personen. Das muss ich dann halt irgendwie runterskalieren. Da werde ich dieses Jahr, glaube ich, mal erforschen. Das wird auf jeden Fall für mich ein Vorsatz. Mechanisch habe ich da auf jeden Fall vor allem Worker Placer und Deckbuilding im Sinn. Denn ich habe für mich gemerkt letztes Jahr, dass ich auch mehr seichte Spiele durchaus gespielt habe. Das kommt auch natürlich immer drauf an, mit wem man so spielt. Aber ich sehne mich einfach danach, dass mein Gehirn was Richtiges zu knabbern hat. Ich möchte meinem Gehirn ein bisschen wehtun. Und ich wünsche mir einfach mal wieder so, ja, mehr Zeit für die richtig schönen Worker Placer, für Deckbuilding. Aber ohne, dass das ewig dauert. Und das ist eine Krux. Aber ich glaube fast, du kannst dich damit identifizieren, zu sagen, irgendwie hat sich die SpielepartnerInnen haben sich verändert und damit auch das, was man spielt, oder? Ich glaube, das war bei dir letztes Jahr auch so.
Ja, ja, es hat sich alles ein bisschen vercasualisiert quasi, wenn man so will.
Schöner Neologismus, vercasualisiert.
Ja, also ich merke die einfach aus verschiedenen Gründen, neue Menschen, insgesamt mehr Arbeit von außerhalb der Spieleszene, deswegen auch weniger Zeit zum Spielen, sorgt natürlich dafür, dass jetzt bei mir zum Beispiel alles, was irgendwie von vornherein so eine Spielzeit über eine Stunde hat, ich gleich immer so, okay, ich muss mir überlegen, will ich jetzt so den Riesenklopper heute spielen und dann war's das? Oder will ich, wenn ich jetzt Zeit habe zum Spielen, vielleicht mehrere von den coolen Neuheiten an den Start bringen? Das ist gar nicht so einfach und meistens gewinnt dann halt der Faktor, okay, ich will einfach ein bisschen was mehr kennenlernen, also mehr in die Breite gehen und erst auf die speziellen langen Klopper, wenn man schon gehört hat, oh, das ist ein gutes Spiel, da verliere ich keine Zeit, weil das ist jetzt momentan auch so ein Ding. Man hat weniger Zeit, also bei mir hatte zumindest weniger Zeit 2025 und da war dann immer, wenn man dann 3 Stunden gespielt hat und gemerkt hat, boah, das war jetzt Mist, dann hat man das Gefühl, boah, das war jetzt wirklich verlorene Lebenszeit, die kriege ich jetzt nicht wieder, das ist wirklich doof. War halt, wenn man sehr, sehr viel gespielt hat, gar nicht so dramatisch. Da wünsche ich mir tatsächlich so fürs nächste Jahr, ist für 2026, was jetzt losgeht, vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Spielen, wäre ganz schön. Man kann auch größere Projekte starten, aber genau, also die kleineren Spiele, die aber auch cool sein können, haben dann eher den Raum eingenommen letztes Jahr.
Ich würde ja vorschlagen, das, was ich den meisten Menschen vorschlage, schlaf einfach weniger, dann kannst du mehr spielen. Aber da du der einzige Mensch bist, dem ich nachts um 2 WhatsApp-Nachrichten schreiben kann und direkt eine Antwort kriege, schlage ich dir nicht vor, dass du auch noch weniger schläfst.
Ja, um auf die schöne Weihnachtsnacht, die Silvesternacht zu kommen. Wir haben ja dann bis 4 Uhr gemacht.
Ja.
Und wir hatten gedacht, denn unser Nachwuchs wird am nächsten Morgen doch erstmal, also unsere jeweiligen Kinder werden am nächsten Morgen nicht so früh aufstehen. Nein, die waren dann vor 6 Uhr am Start und ich habe mir gedacht, das ist die Hölle auf Erden jetzt. Also, nee, weniger Schlaf bin ich raus.
Ich finde es schön, dass du nochmal spezifiziert hast, dass wir keinen gemeinsamen Nachwuchs haben. Nee, unser gemeinsamer Nachwuchs ist ja unser Podcast.
Genau.
Und der schläft einfach so lange, wie wir es ihm sagen.
Ja, der hat genug Schlaf.
Den müssen wir mal mehr aufwecken, aber das ist ja auch einer unserer Vorsätze für dieses Jahr, dass es nicht wieder zu einer Pause kommt, sondern dass wir wirklich regelmäßig neue Folgen an den Start bringen. Da werden wir bei Podcast-Vorsätzen Nee, aber ich bin schon bei dir. Wenn dann der Nachwuchs auf einmal aus den Betten springt und eben doch nicht länger geschlafen hat, dann denkst du auch so, ja, war eine schöne Spielenacht, aber alles tut weh. Und dann, ne, sitzen die kleinen Möpse aber unten auf dem Boden, ziehen die Spiele aus dem Kinderspieleregal und spielen dann einfach zu dritt, weil natürlich deine Kids Spiele versiert sind und unser Yoshi ja inzwischen auch. Und da muss ich sagen, da geht mir ja wie das Herz auf, ne? Ich genieße das total, dass er jetzt, wo er, also er ist letztes Jahr 4 geworden, dass jetzt einfach ganz, ganz viel auch Kinderspiele gespielt werden. Und ich habe vor kurzem festgestellt, und ich weiß nicht, ob das gut ist oder Overconsumption, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, mal ganz objektiv, dass unser Sohn jetzt schon knapp 60 Spiele besitzt und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt ihm einen eigenen Boardgame-Geek-Account mache, dann habe ich ja meine Sammlung reduziert und habe das viel besser im Griff. Und mein Mann ist der Meinung, dass das Selbstbetrug ist, aber okay. Nein, aber also für mich war zum Beispiel so eine Änderung auf jeden Fall, dass jetzt halt viel mehr Spielen mit dem Kleinen geht, weil es natürlich ab 3 oder 4 Jahren viel, viel mehr Auswahl gibt. Und ich habe das Gefühl, da sind wir wieder bei Trends, ich habe das Gefühl, der Trend geht zum mehr Kleinkindspielen. Vor einem knappen Jahr, als es so für mich losging mit dem Interesse an Kinderspielen, so Ende 24, hatte ich noch echt Probleme, aktuelle Titel zu finden, so ab 3 Jahren. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich sehe es überall. Vielleicht ist mein Blick dafür weiter geworden, aber ich habe den Eindruck, der Trend geht zum immer früher Spielen.
Ja, also 3 ist ja immer sehr, sehr früh. 4, 5 ist ja dieser, oder 5 ist der gängige Sweet Spot für Kinderspiele, glaube ich. Und 6 ist ja schon so, manchmal hat man Spiele ab 6 Jahren, wo man sagt, das ist doch auch für Erwachsene cool. Das hattest du nur die Challenge, dass du dafür das Spiel noch nicht lesen musst oder lesen können musst. Und entsprechend können das eventuell auch pfiffige Kinder ab 6 schon. Mhm. Und diese Übergangsphase, also dieses Spiel ab 7, das, dieses traurige Niemandsland, was,
Das traurige Niemandsland.
Naja, weil so richtig als Kinderspiel will es nicht mehr gesehen werden, aber die Erwachsenenspiele oder die Spiele, die ab 8 sagt man ja, es ist ja das Familienspiel, will es auch noch nicht so richtig aufnehmen. Das ist so eine Grauzone, wo niemand so genau weiß, wo gehört das jetzt hin. Da sind aber auch coole Spiele dabei, die wirklich einen auch wirklich mitnehmen können. Aber bei Kinderspielen habe ich jetzt gemerkt, ich tracke ja Kinderspiele nicht. Das heißt, wenn ich mit meinen Kindern spiele, das trage ich nicht in die App mit ein. Das läuft also außer Konkurrenz. Aber ich habe gemerkt, ich habe trotzdem mehr Kinderspiele gespielt, weil ich dann in den Erwachsenenrunden trotzdem die Kinderspiele ausgepackt habe, weil die manchmal doch sehr, sehr cool sind. Und man sagt, ey, komm, dann spielen wir jetzt das einfach in der Erwachsenenrunde und da haben auch alle Spaß. Und wie gesagt, da habe ich ja jetzt auch, also so ein Kinderspiel in einer, sag mal, Core-Gamer-Runde rauszuholen, da wird es vielleicht ein bisschen knapp, dass du die Leute dazu überzeugen kannst. Aber in der Runde, wo du sagst, das sind Leute, die jetzt auch mittlerweile schon viel spielen. Also ich habe jetzt in meiner Boardgame-Geek-Statistik bei den Mitspielenden auf Platz 3 und auf Platz 3, 4 und 2. Nee, auf Platz 1, 2, 3, 4. Auf den ersten 4 Plätzen sind...
Das klang jetzt ungefähr so, wie wenn mein Sohn zählt.
Ja, genau. Ich habe zuerst auf den falschen Wert geschaut, aber jetzt habe ich den richtigen Wert gesehen. Auf den Plätzen 1 bis 4 finden wir da Damen wieder. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich darauf hinaus wollte, aber das finde ich auf jeden Fall auch schon mal einen spannenden Faktor, dass das Spielen bei mir weiblicher geworden ist.
Mhm. Hat das für dich was verändert?
Ich glaube tatsächlich am Ende gar nicht. Also parallel dazu kann ich nur die Beobachtung halt machen, dass ich viel mehr Partyspiele, einfache Kartenspiele, schnelle Spiele, Spiele unterhalb einer halben Stunde und so mitgespielt habe oder gespielt habe. Und auch viel mehr letztes Jahr tatsächlich, weil es ja einfach halt neue Personen waren überwiegend, also Leute, mit denen ich vorher nicht gespielt habe, die zwar sehr interessiert sind. Und jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Diese Personen, mit denen, die ich jetzt eigentlich als Nichtspieler oder Wenigspieler eigentlich definieren würde, mit denen habe ich trotzdem schon sehr viel gespielt, was sie eigentlich laut Definition wieder zu viel Spielern machen würde. Aber wir sind trotzdem nicht auf dem Level, dass wir jetzt nur noch Arche Nova durchkloppen oder so, sondern da sind auch ein paar komplexere und Kennerspiele mit dabei oder auch mal ein Expertenspiel. Aber im Kern setzen wir dann zusammen und sagen, hey, worauf haben wir Bock? Wir spielen jetzt Flip 7, weil wir uns da einfach gegenseitig immer ärgern können. Oder wir spielen, was habe ich hier noch auf der Liste, so ein Take Time oder halt lustige Spiele, die auch vielleicht immer älter sind, so ein Top 10 oder Fun Facts, wo man auch Leute kennenlernt in der Runde. Ja, darauf läuft es dann auch tatsächlich gerade eher so hinaus.
Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das hat dann auch einfach mehr damit zu tun, dass die Person, mit denen du gespielt hast, eher jetzt Leute waren, die du neu ins Hobby geholt hast, dass was dazu führt, dass ihr eher einfache Spiele gespielt habt, als dass es jetzt ist, weil per se Frauen mehr einfache Spiele spielen würden. Das kann vielleicht sein, das könnte ich jetzt nicht belegen. Für mich war es aber schon so, dass dadurch, dass ich jetzt letztes Jahr mit Flintastisch in Kontakt gekommen bin, was ja, habe ich ja auch schon ein paar Mal davon erzählt, dass sich mein Blick auf das Thema auf jeden Fall geweitet hat. Und insofern würde ich schon behaupten, dass das Spielen mit Frauen oder Flinters, um mal den weiteren Begriff zu wählen, den ich auch bevorzuge, dass ich da schon gemerkt habe, wenn wir da zusammensitzen, dass es schon eher jetzt auch dazu kommt, dass man mal auf einer Metaebene über ein Spiel redet. Und das macht mir auch viel Freude. Ich meine, sonst hätten wir ja auch nicht so einen Podcast wie das Spielkulturerbe, wenn man nicht gerne auch auf einer Metaebene über Spiele reden würde. Und sich dann mal damit auseinanderzusetzen, was sehe ich denn jetzt zum Beispiel hier in der Darstellung von Geschichte, von Frauen und Männern, das ist schon ganz spannend. Ne? Also wenn man dann, ein Beispiel, das mir jetzt spontan einfällt, ist Galileo Galilei, das Spiel, wo es das Argument von Seiten Frosted gab, naja, gab ja irgendwie keine Frauen da, deswegen sind das männliche Astronomen und das stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass es keine Frauen in den Wissenschaftsbereichen gab. Aber das, die Frage ist natürlich immer, wie berühmt sind die? Wie viele Chancen hatten die? Und das sind so Themen, die mich einfach gerade total umtreiben. Und das ist auch was, das wird für mich auf jeden Fall im nächsten Jahr auch bestehen bleiben. Und es ist auch, muss ich sagen, eine Erwartung, die ich für nächstes Jahr habe an die Verlage. Ich erwarte, dass mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Gleichberechtigung gelegt wird. Ich erwarte, dass es endlich sensibler wird in der Darstellung von Spielen und Themen. Ich hoffe, dass wir uns weiterhin gegenseitig da auch in die Verantwortung nehmen. Denn ich muss sagen, so schwierig jetzt so Situationen waren wie letztes Jahr, dass bei Czech Games Edition respektive Heidelberg es diese Codenames-Geschichte gab mit dem Codenames Harry Potter oder bei Devir. Ich muss gestehen, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das Spiel heißt, aber da gab es ja dieses Wilde Westen-Spiel, das eine durchaus, nicht durchaus, eine problematische Sicht auf Sklaverei dort dargestellt hat. Und auch eine Verherrlichung des Themas, dummerweise. Die Brettspielszene hat aber diese Verlage in die Verantwortung gezogen und hat gesagt, das geht so nicht, das muss sich ändern, und die Verlage haben darauf auch reagiert, was ich gut finde. Und das ist auf jeden Fall eine Erwartung, die ich fürs nächste Jahr habe. Wir müssen uns in die Verantwortung nehmen und wir müssen da auch mit einem kritischen Blick drauf gehen, weil Brettspiele spielen, wie wir ja wissen, ist jetzt ein Kulturerbe. Und dann, ja, als Kulturthema muss es auch kritisch diskutiert werden, würde ich sagen. Oder ist das was, wo du sagst, nee, das ist mir irgendwie zu meta, zu anstrengend, aber ja, eigentlich glaube ich nicht, dass du das tust, oder? Jetzt lege ich dir voll Worte in den Mund, entschuldige.
Wir haben ja immer ein bisschen diese einen Stimmen bei wem, aber sie schwören ja rum, die sagen, oh, so ein Spiel muss historisch korrekt sein, blablabla. Auf der anderen Seite heißt es, wir wollen natürlich alle darstellen und jeden mitnehmen, was ich sehr, sehr gut finde und auch sehr befürworte. Und dann heißt es ja immer, oder auch manchmal, dass Spiele ja sozusagen das so ein Zeitzeugenblick sind. Also ein Spiel wird so gemacht, wie gerade die aktuelle Zeit ist. Und dann würde ich sagen, würde dieser Faktor doch einem gut durchaus die Legitimation geben, selbst wenn jetzt bei Galileo Galilei keine Wissenschaftlerin damals gewesen wären. Warum zeigen wir sie nicht einfach trotzdem? Ist doch egal. Mhm. Also, dass wir einfach, auch wenn es damals in der Geschichte anders war, dann war's aber ein bisschen nicht zur Seite. Ja, also nur angenommen, es wäre. Mhm. Dann könnten wir doch sagen, wir gehen einen Schritt zur Seite und sagen, okay, wir hätten uns aber gewünscht, es wäre so gewesen.
Ja.
Und dann sind wir doch auch gut dabei. Das tut doch auch keinem weh. Vielleicht muss man dem, ja, weißt du, das, wir wollen ja hier kein Geschichtsbuch bei Spielen aufschlagen. Und an manchen Stellen kann man ein Geschichtsbuch beaufschlagen bei Spielen. An meisten Stellen ist es aber auch völlig ausreichend, wenn wir irgend so ein generisches Mittelalterthema haben, dass wir dann sagen, okay, wir machen jetzt ein generisches Mittelalterthema, was wir aber so gestalten, wie wir es aus heutiger Sicht gerne gehabt hätten.
Mhm.
Und dann sind doch auch alle zufrieden. Also man muss doch, wenn man jetzt, keine Ahnung, vorhin hatten wir Beer and Bread, Und das Nachfolgerspiel, das, wenn, da kann man doch auch es bunt aufstellen. Das muss ja, niemand hat gesagt, dass es in einer Mittelalterzeit spielt, die wirklich so 1500 war. Sondern man könnte sagen, okay, wir machen jetzt eine Parallelwelt auf. Das stört doch niemanden. Und das könnte für heute ein gutes Signal in die Welt senden.
Mhm. Absolut. Und ich meine nicht nur, dass es niemanden stört. Ich würde auch das Umgekehrte nochmal formulieren. Es sorgt auch dafür, dass Menschen sich wiedererkennen. Und das wiederum finde ich was sehr Positives, zu sagen, ich sehe mich da auch stattfinden in einem Spiel. Es ist für mich zum Beispiel eine total prägende Erinnerung aus dem Spielen als Kind, dass wenn mehr als zwei Mädels damals mit am Tisch saßen, also noch eine andere junge Frau und ich, dass dann das Thema war, wer darf die eine weibliche Figur spielen. Und das hat nicht damit zu tun, dass ich nicht auch eine männliche Figur spielen würde in dem Spiel, aber die Identifikationsfläche war für mich größer mit einem weiblichen Spielcharakter. Und ja, meistens gab es genau eine zur Auswahl. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mir denke, also ja, bricht sich doch keiner irgendwie einen Zacken aus der Krone. Und umgekehrt, eigentlich finde ich es auch schade, das Argument immer so aufzuziehen, zu sagen, ja, verliert ja keiner was bei, sondern andersrum, was können wir denn eigentlich gewinnen? Und wir können so viel dadurch gewinnen, wenn wir uns dafür öffnen, auch mal Themen anzugehen, die ja, die mal ein bisschen spannender sind und die vielleicht auch ein bisschen diverser sind. Vielleicht auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, warum ich das relativiere. Die diverser sind. So, und ich wünsche mir das. Ich glaube, das ist an vielen Stellen noch ungenutztes Potenzial in der Szene.
Ja, und man könnte ja, so wie ich es jetzt gerade rumgesponnen habe, ja so sogar sagen, wenn man unbedingt sein Mittelalterthema haben möchte, dass man das halt dann mal divers aufzieht. Weil so stört ja keinem. Dann hast du dann beides kombiniert.
Mal abgesehen davon, dass es Diversität im Mittelalter auch gab.
Natürlich, aber es wird ja nicht gezeigt. Das ist ja voll, also du weißt ja, nur die, die dann quasi Macht haben, schreiben die Geschichte, das sieht man hauptsächlich bla bla bla. Also dann damals hatten halt die Männer ja die Macht und dann wird das natürlich so eher weitergetragen. Das ist natürlich alles irgendwie heutzutage völlig überholt und das braucht man so auch gar nicht mehr. Man kann da durchaus mal die Tür, was heißt durchaus mal? Man sollte das auch mal machen. Ja, das ist schon interessant, weil man so eingefahren ist, dass Spiele oder auch insgesamt irgendwelche Themen eine Variante X haben und man dann ja immer das als so ist es eigentlich hinnimmt, obwohl das gar nicht so dramatisch sein müsste, dass man auch andere Sachen oder andere Wege bestreiten könnte. Und das ist vielleicht auch der Ausruf für 2026, den wir vielleicht geben sollten oder unser Wunschausblick, dass wir sagen, geht doch auch mal noch ungewöhnliche Wege, die vielleicht mal gewöhnlich werden, was ja wünschenswert ist und dass man halt, also in Richtung Verlage und vielleicht Autoren oder vielleicht auch Illustratoren und ist alles ja Übungssache am Ende. Genau, dass man einfach offener wird. Mhm. Und auch nicht nur offener wird, sondern offener auch lebt oder auch Sachen gestaltet offener.
Mhm. Es ist oft auch, glaube ich, eine Frage von Beteiligungsmöglichkeiten. Denn aus meiner Erfahrung ist an der Stelle der Diskussion ist oft so, dass ich als Reaktion kriege, ja, Spiele von mehr Autorinnen, schöne Idee. Aber wenn die Ideen nicht da sind, dann passiert das halt nicht. Also wie soll man das denn machen, wenn sozusagen keine Frauen auf tolle Spieleideen kommen? Oder ich habe tatsächlich auch das, also muss ich mal kurz ausfallen werden, das absolut die bescheuertste Rückmeldung, sorry, die ich letztes Jahr bekommen habe, auf die goldene Tatze ist, als gesagt wurde, ja, nicht mal eine Jury von drei Frauen hat es geschafft, einer Frau den Preis zu verleihen. So, das war nie unsere Aufgabe und hätten wir nicht das Spiel, das aus unserer Sicht am objektiv sinnvollsten war für diesen Preis, nämlich Compile, gewählt, sondern ein anderes Spiel mit dem Argument, ja, das kommt von einer Frau. Also, ich weiß schon, was wir uns dann hätten anhören dürfen. Es ist sehr, sehr schade, dass unter unseren Top-Titeln keine weibliche Autorenperson war. Ja, fand ich auch schade. Aber es ist nicht so, dass wir es darauf angelegt hätten. Und dann zu sagen, ja, und damit zeigt sich ja, dass also das Argument habe ich leider wirklich gehört, auch in der Öffentlichkeit, dass sich damit ja zeigen würde, dass es ja gar nicht funktionieren könne, dass Frauen irgendwie Spielepreise gewinnen, finde ich absolut hanebüchen. Denn die Frage ist ja eher eine Frage dessen, wie offen überhaupt diese ganzen Strukturen für Frauen sind. Also wie viele Frauen gibt es denn, die in der deutschen Brettspielszene so etabliert sind, dass sie zu einem Verlag gehen können und sagen können, ich habe ein neues Spiel gemacht und der Verlag sofort sagt, ja, okay, klar. Das sind ganz, ganz wenige, die kannst du an einer Hand abzählen. Umgekehrt würden mir spontan mehr als fünf Namen die männlich gelesen sind, einfallen. Mir würde zum Beispiel auch einfallen, sowas wie, nehmen wir mal sowas wie Nürnberg, das jetzt demnächst ansteht. Da gibt es ja diese Möglichkeit, als AutorInnen ein Spiel zu pitchen und vorzustellen. Dahin zu fahren und das zu tun, kostet ein Heidengeld. Du und ich machen gerne mal die Erfahrung, was die Hotels in Nürnberg so kosten.
Yeah.
Ja, genau. Du jetzt gerade mit deiner Stornierung und der Suche nach einem neuen Zimmer, kann man ja leider Gottes so ehrlich sagen, es ist so. Ich, die ihr Leben nicht im Griff hat und einfach 2 Tage vorher bucht und deswegen irgendeinen Last-Minute-Preis immer abgreift. Aber trotzdem ist es teuer. Und dann muss man da hinfahren, dann muss man gucken, wie organisiert man die Kinderbetreuung und so weiter und so weiter.
Da hast du aber wahrscheinlich in der heutigen Gesellschaft immer noch einen Point direkt gesagt, mit wie organisiert man Kinderbetreuung.
Ja.
Ist tatsächlich das, was eine Frage, die jetzt ein bisschen unterstellt, aber was aus den letzten Jahrzehnten noch eigentlich realistisch ist, dass das diese Frage sich Männer nicht stellen müssen. Das
oft nicht.
Klar, wo oft nicht. Also eher, wenn ich stelle mir die Frage ja regelmäßig, weil ich mich auch immer viel um meine Kinder kümmere an der Stelle. Und da werde ich auch gerne mal schräg angeschaut.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen.
Und dann rudern die Leute immer gleich wieder zurück, so ja, wir sind ja offen für alles und finden das toll, bla bla bla, aber erstmal werde ich schräg angeschaut. Bis die Leute merken, dass ich schräg angeschaut werde und dann heißt es, ja, wir sind ja offen für alles und es ist toll, wenn ein Mann sich kümmert und bla bla bla. Ja, ist schön, dass du es toll findest, aber jetzt auf hier rumzupinsen und keine Ahnung, lass mich halt normal meinen Kram machen. Was soll der Scheiß?
Ich werde auch nicht müde, dieses Beispiel zu erzählen von, ich meine, es war eine deutsche oder österreichische Familie, ich meine eine deutsche Familie, wo die Frau als Astronautin ins Weltall sollte und im selben Jahr ihr Mann sozusagen noch bevor sie im Weltall war, den Preis Vater des Jahres verliehen bekommen hat, dafür, dass er auf seine Kinder aufpasst, während sie im Weltall ist.
Wow. Ich möchte auch diesen, falls Sie die meine Adresse nicht kennen, die findet man online, ich nehme den Preis auch gerne entgegen. Dankeschön.
Ja, also das ist schon irre. Und ich meine, da will ich gar nicht unbedingt in diese Kerbe rein zu sagen, oh, die bösen Männer, sondern umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Wieso trauen wir Männer denn nichts zu? Das, weißt du, ich bin heute ganz viel bei umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich bin in meiner alte Frauensprüche-Ära oder meiner Dad-Joke-Ära anscheinend. Und auf jeden Fall auch in meiner ich reg mich über Sachen auf-Ära, merke ich heute. Naja, aber einfach auch, weil ich mir Veränderung wünsche. Und ich denke nur mal sozusagen dieses Argument zu Ende zu bringen. An ganz vielen Stellen scheitert es aus meiner Sicht, dass Frauen Spiele überhaupt entwickeln können, dass Frauen Spiele pitchen können, dass Frauen zu mehreren Verlagen gehen können, oder Flinters, zu mehreren Verlagen gehen können, um wirklich da Klinken zu putzen und ein Spiel an den Start zu bringen. Das ist häufig ein finanzielles Argument. Es ist eine Möglichkeit, überhaupt sich die Zeit zu nehmen, irgendwo hinzufahren. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite Formate sieht, die das öffnen, finde ich das echt lobenswert. Und das ist was ich mir mehr wünsche von Verlagen auch im nächsten Jahr. Es gibt beispielsweise bei Pegasus einen digitalen Tag für Autorinnen und Autoren, wo die Spiele pitchen können und sich da eben Slots buchen können. Das macht es so viel zugänglicher. Einfach nur, dass diese Möglichkeit besteht und dass das auch sehr niedrigschwellig möglich ist, sich da anzumelden und du nicht erstmal jemanden kennen musst beim Verlag.
Mhm. Unabhängig davon, dass wir grundsätzlich ja da Strukturprobleme außerhalb der Spieleszene haben, weil das ist natürlich das, was bei allen oder vielen Branchen Kernprobleme sind, aber ja, im Endeffekt haben wir ja dann damit so ein bisschen Symptome behandelt, aber das ist immerhin schon mal wirksam, dass wir ein Ergebnis haben am Ende. Mhm. Auf der Basis, da wird wahrscheinlich die Spieleszene alleine nicht in der Lage sein, dieses Grundproblem zu lösen, sondern da müsste die Gesellschaft voranschreiten. Und das Thema machen wir jetzt wahrscheinlich nicht auf, sonst reden wir noch 3 Stunden.
Ja, wobei eine Sache würde ich gerne noch erwähnen, weil das ist was für mich echt hängen geblieben ist aus dem letzten Jahr und was ich mitnehmen möchte ins nächste Jahr. Nicht nur die Verlage, jeder von uns in der Brettspielszene hat einen Einfluss darauf, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen und wie wir uns gegenseitig respektieren. Ich denke, Jule Thiemann wird mir das verzeihen, dass ich das Beispiel jetzt einfach in die Öffentlichkeit trage. Aber Jule ist ja auch Autorin von unter anderem Fossilium, zusammen mit ihrem Partner Chris, und Algae Inc. Und Jule hat es jetzt mehr als einmal erlebt, dass sie Signierstunden gegeben hat für das Spiel und dass sie gefragt wurde, ob sie denn wirklich die Autorin sei. Ich glaube, es hackt.
Mhm.
Es hat sogar schon jemand ihren Ausweis verlangt.
Okay, das ist krass.
Für eine Signatur aus der Spielebox. So, aber das ist doch kein. Du hast doch kein Expertenspiel entwickelt. Zeig mal deinen Ausweis.
Okay.
wo sie auch gesagt hat, also was glaubst du denn, dass ich mich hier hinstelle und erfinde, dass das mein Spiel ist, dass ich hier stehe, am Stand, da steht Fossilium und ich unterschreibe das. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da muss ich sagen, Leute, bitte greift euch auch an die eigene Nase, merkt auch mal, wo ihr vielleicht Vorurteile habt. Und bitte tretet Leuten ans Schienbein, also verbal, nicht physisch, wenn ihr sowas mitbekommt. Da müssen wir einfach auch füreinander einstehen. Es kann ja wohl nicht angehen.
Ja, aber das ist schon krass. Das habe ich gar nicht gehört. Das ist ja schon. Da fehlen einem die Worte.
Ja, aber schau mal, es gibt Fotos von der Wall of Bullshit beim Flintastisch-Stand auf der BerlinCon, wo Flinters sozusagen ihre Erfahrungen in der Brettspielszene mit diskriminierendem Verhalten posten konnten. Und diese Wand war riesig. Und ich glaube auch, dass es sie nächstes Jahr wieder geben wird auf der BerlinCon und ein wichtiger Punkt, wo man sich mal in die eigene Nase fassen muss. Jetzt habe ich mich wieder heute ganz schön aufgeregt. Ja, aber das würde mich, ich glaube, ich würde es als Anlass nehmen, um nochmal die Kurve zu kriegen auf einen letzten kleinen Themenaspekt, bevor wir auch langsam das Säckle zumachen. Nämlich, wir sind ja nicht nur Spielende, wir sind ja auch beide Brettspielkritiker, /in. Gibt es da Vorsätze, wo du sagst, das habe ich mir vorgenommen oder das habe ich aus meiner Rolle mitgenommen im letzten Jahr und darüber reflektiere ich gerade oder das beschäftigt mich?
Das ist eine interessante Frage, weil meine große Sorge letztes Jahr war eher, dass spiele ich das Jahr über mit der neuen mitspielenden Struktur, spiele ich ausreichend viel, um mich selbst noch als Kritiker sehen zu können, der sozusagen Ahnung von dem hat, was hier passiert, genug Überblick hat und nicht nur einfach da sitzt und sagt, ich habe jetzt 20 Spiele gespielt das letzte Jahr und kann ich eigentlich gar nicht mehr mitreden, weil man hat ja doch seinen eigenen Anspruch. Den Anspruch habe ich mit der Statistik ja gut sehen können, dass der durchaus gehalten wurde. Es ist jetzt nicht so auf dem, sagen wir mal, Spiel des Jahresniveau von wegen, dass man 350 neue Spiele im Jahr spielt und entsprechend 1000 Partien gebracht hat oder so, über alle Spiele hinweg oder noch mehr. So hart ist es nicht, aber es ist ausreichend, dass ich sagen kann, ich weiß Bescheid, ich kann fundierte Meinungen geben, ich habe das auch für mich selbst hinterlegt, dass ich weiß, okay, ich kann weiterhin mitreden. Diesen Status möchte ich einfach weiter behalten, sodass ich mich nicht verstecken muss und meine Sachen auch wirklich begründen kann, die ich als Kritiker dann zum Besten gebe in den verschiedenen Formaten. Bezüglich, das ist eigentlich gar nicht so sehr Kritiker da sein, sondern eher in der Szene aktiv und über den Tellerrand schauen, nämlich unseren eigenen Spielkulturerbe-Podcast, den weiter voranzubringen mit sehr spannenden Themen. Da ist es ja gar nicht so wichtig, dass wir ultra viel ein Spiel gespielt haben, um das richtig kritisieren zu können, sondern wir wollen ja im Gesamten über Tellerränder hinwegschauen, über Metathemen reden, dass wir das weiter befeuern, weil ich glaube, das ist ein Bereich, der sehr spannend ist, sonst hätten wir den Podcast ja nicht gemacht, und der wirklich interessant ist zu bearbeiten, weil es so wenige machen und viele, zumindest war das Feedback, was ich immer gehört habe, finden das alles sehr spannend und das finden sogar auch Leute spannend, die außerhalb der Szene sind. Und kommen dadurch vielleicht auch mit rein. Also vielleicht haben wir damit auch unseren Beitrag, und das wäre auch noch schön, unseren Beitrag zu leisten, dass mehr Leute zum Spielen kommen. Da bin ich auch gerade viel am Arbeiten. Genau, da die Spielerschaft einfach breiter zu machen. Wie sieht es denn bei dir aus?
Tatsächlich, was die Spielerschaft erweitern angeht, oder die Spielendenschaft, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der bei mir auch noch auf der Agenda steht. A, weil es mir einen Heidenspaß macht, Leute für das Hobby zu begeistern, und ich hatte jetzt wieder den Fall, dass ich habe mit zwei Freundinnen von mir zu meinem letzten Geburtstag gesagt, so, oh Mädels, ich will einfach mit euch ein bisschen spielen, so bitte spielt mit mir. Und die sind einfach noch nicht so spieleversiert, wir sind schon wirklich, wirklich lange befreundet, jetzt glaube ich 20 Jahre circa. Aber das hat sich einfach so noch nie ergeben. Und es war am Ende des Tages Flip 7. Und die waren völlig gecatcht. Und die eine eskaliert seitdem. Jetzt hat sie angefangen, sie zu sagen, also ich muss jetzt mal hier ein Spieleregal machen. Und ich habe mir jetzt noch Hitster gekauft. Und an Silvester, da habe ich meine Familie gezwungen. Ich habe denen gesagt, ihr feiert unter meinem Dach, hier wird gespielt. Und ich dachte, du, was hören meine wunden Öhrchen? Ich bin ganz glücklich. Und das Gefühl liebe ich einfach. Ich finde es so toll, wenn jemand da Leidenschaft für entwickelt. Und ja, das ist was ganz, ganz Schönes. Und dementsprechend, ja, auch für mich jetzt dieses Jahr insofern relevant, als dass ich mir vorgenommen habe, meine berufliche Richtung in Richtung Lehrkräftebildung zu verselbstständigen und mich selbstständig zu machen im Bereich Lehrkräftefortbildung. Auch wenn mir ein bisschen der Poppes auf Grundeis geht, dass wir dann beide selbstständig sind, mein Mann und ich. Aber ja, Lehrkräftefortbildungen und ich will ganz, ganz viel mitspielen im Unterricht machen. Ich möchte ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche anregen zu spielen, nicht nur im Unterricht, sondern auch in anderen pädagogischen Kontexten. Und dementsprechend einer meiner Vorsätze dieses Jahr, aktiver bei Schule und Spiel zu sein. Und im Februar geht's nach Herne und dann sehen wir da mal weiter. Also ja, ich glaube, ich werde jetzt auch beruflich mehr mit Spielen zu tun zu haben, was mich total freut.
Ja, beruflich mit Spielen zu tun haben, ist auch immer ein guter Ausblick an der Stelle. Ja, den Ausblick aufs nächste Jahr haben wir ja ein bisschen auch schon gemacht. Es wird viel passieren. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt gar nicht so sehr über neue Spiele dieses Jahr gesprochen. Das kommt dann in weiteren Folgen, denke ich mal, und in vielleicht in anderen Podcasts. Da wird man sich jetzt erstmal noch informieren und da werden wir einen guten Ausblick haben, was nächstes Jahr oder was besser gesagt dieses Jahr im Jahr 2026 so alles passieren wird. Ich bin zumindest sehr gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen und und hab Bock,
ja, dass, auf jeden Fall,
dass wir einfach mal ins kalte Wasser des Jahr 2026 springen können.
Ja, und einfach mal zu schauen, was es bringt, was für neue Erlebnisse es bringen wird. Wir wissen ja noch gar nicht, was wir nicht wissen. Also wenn ich mir überlege, wie innovativ zum Beispiel vorletztes Jahr Miezekatze war. Ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass Beatboxen mal ein Spiel wird. Und dementsprechend, ja, ich möchte dieses Jahr gerne auch überrascht werden. Und da habe ich Bock drauf. Und das ist was, da wird Nürnberg mal den Scannerblick anschmeißen. Ich möchte überrascht werden. Ich hoffe, das klappt.
Genau. Und damit ihr euch dann auch überraschen lasst, würde ich mal sagen, geben wir dem der Überraschung jetzt auch mal Raum, oder? Ich bin soweit fertig und würde sagen, könnten wir auch gerne den Sack hier zumachen, oder?
Ja, ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen, was das Jahr für euch bringt. Ich habe so ein paar schöne Worte aufgeschrieben, ob wir uns gegenseitig in die Verantwortung nehmen, in bestimmten Personenzahlen spielen oder einfach alles vercasualisieren. Das habe ich heute gelernt, das Wort.
Genau, und seid offener zu allen möglichen Sachen. Ganz egal was, einfach offen sein, dann ist es auch immer gut.
Außer Nazis. Wir spielen nicht mit Nazis.
Wir spielen nicht mit Nazis, das ist richtig.
Wort zum Sonntag.
Wort zum Sonntag. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex, dass wir hier so schön drüber, dass wir so schön reden konnten. Vielen Dank, dass ihr bei unserem Quatsch hier einfach zugehört habt. Wir haben ja einfach so drauf losgeredet. So soll ein Talk aber auch sein. Und von meiner Seite aus sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss ihr lieben Bieblerinnen und schreibt uns doch gerne auch mal eure Vorsätze in die Kommentare. Ich lese die tatsächlich bei Spotify und so. Würde mich freuen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.